2005 hat meine Familie und ich die Gelegenheit gehabt, in Asien, da wo wir herkommen, in Städtchen Kent, ein Praktikum zu machen. Und als dann die Menschen fort erfuhren, dass ich aus der Gegend komme und dass ich eigentlich dort zu Hause bin, haben sie angefangen, mich zu fragen: Hier, wer bist du? Dann erzählt man das einmal, dann zweimal und dreimal und viermal. Und irgendwann mal überlegt man sich: Ja, was ist jetzt eigentlich die Abkürzung für diese lange Geschichte? Ja? Und naja, ich habe die Abkürzung gefunden. Ich habe dann einfach gesagt: Ich bin der Neffe von Onkel Otto Schulz. Und dann war das Problem für mich geklärt, denn die meisten Menschen dort vor Ort kannten diesen Mann und die wussten mich einzuordnen: Aha, das ist der Neffe, alles klar. Und das war erledigt. Also das Vorstellungsgespräch war dann mit diesem Satz zu Ende. Ja. Jesus wurde auch mal gefragt: Wer bist du? Und so eine Antwort ist natürlich nicht einfach zu geben, weil wenn man einen Gott fragt, wer du bist, dann kann man sich auf lange Geschichte einstellen. Aber die Antwort, die wir heute lesen, die ist eingebunden in ein Gespräch. Ein Gespräch. Jesus antwortete: Ich bin Gottes Sohn, ich bin euer Gott. Das war seine Antwort in Kurzfassung. Und ich möchte den Text lesen, bevor wir dann drüber gehen zum Anschauen. Ich möchte den Text lesen aus dem Johannes Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 19 bis Vers 30 ist unser Predigt für heute. Ich möchte lesen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welcher will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, den ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und diese hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja, der Text ist eine Antwort Jesu, und diese Antwort entstand deswegen, weil er ein Wunder getan hat. Es war ein Fest in Judäa. Er kam zum Fest, hat einen Menschen gesund gemacht. Dieser Mensch war seit 38 Jahren krank gelegen, ist in der Gesellschaft gar nicht groß aufgegangen. Und als er diesen Menschen gesehen hat, sagt er: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und diese Handlung hat eine Diskussion ausgelöst. Und diese Diskussion hat bitter aufgestoßen bei den Menschen, bei der Führung damaliger Zeit. Und die Führung damaliger Zeit fragte ihn: Wer bist du? Denn es hat wirklich, seine Antwort hat sie eigentlich sehr stark herausgefordert. Im Verse 17 lesen wir: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und dann steht im Vers 18: Darum trachten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Ich möchte nun ganz kurz, bevor wir zu dem eigentlichen Predigtext rübergehen, einfach mal in einer kurzen Schemata mal darstellen, was eigentlich in den Text vorangegangen ist. Wir lesen nur den Text drüber, aber wir verstehen nicht, was da eigentlich wirklich abgeht im Text, wenn wir einmal das richtig darstellen. Wir sehen erst einmal, dass da ein... Das muss ich wohl einschalten, sonst wird das nicht funktionieren hier. Wir sehen da einmal, dass Gott spricht. Und Gott spricht und er sagt sein Wort. Und wir lesen dort, Jesus sprach zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das ist ganz kurz die Geschichte zusammengefasst, bevor wir uns mit dem eigentlichen Predigtext widmen. Und dann lesen wir eine Reaktion der Menschen, das ist typisch. Das Wort Gottes ist ein gerader Strahl. Das ist eine Linie, an der wir uns ausrichten dürfen. Wir dürfen uns an dieser Linie anlehnen. Wir dürfen uns an dieser Linie auch eine Wegführung finden. Das ist ein gerader Strahl. Aber wir Menschen sind immer die Menschen, die Technik ausschalten. Nein, nur ganz. Danke, Brüder. Wir Menschen sind immer die Menschen, die etwas gerne dazufügen möchten. Das haben auch die Menschen damals vor Ort auch gemacht. Sie dachten einfach, da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst das Bett nicht tragen. Menschen sind immer gerne, die etwas zum Wort Gottes hinzufügen möchten. Wir trauen dem Wort Gottes nicht so richtig. Am besten kann man ja so ein Beispiel bringen. Heute Morgen hat sich das beste Beispiel ergeben. Ich wollte eigentlich recht früh hier sein, habe dann meine Tochter gebeten, geh bitte nach oben und sag Michi, er möchte bitte in 20 Minuten fertig sein. Aber meine Tochter, die wollte es noch früher sein, hier früher sein. Und ich sagte, Papa sagt, du sollst eine Viertelstunde früher sein, fertig sein. So, das ist die typische Veranschaulichung für das, was wir mit dem Wort Gottes machen. Ja? Ich habe natürlich gehört. Also es ist kein Schaden entstanden. Ja? Ich habe auch gefragt meine Tochter, ob ich das erzählen darf. Sie meinte, darf ich das erzählen? Aber es ist genau das, was wir mit dem Wort Gottes machen. Wir korrigieren es mal ein bisschen. Wir passen es immer gerne an. Es kann ja nicht sein. Gott kann ja nicht so, das trifft doch nicht ganz so in unser Lebenslage. Haben auch die Menschen gemacht, diese Gelehrten, die haben dann gesagt, heute ist Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Also sie haben das Wort Gottes ausgelegt und gesagt, das geht nicht. Wobei Jesus sagte an dem Sabbat, geh, du bist gesund, nimm dein Bett und geh. Und immer dann, wenn wir das machen, Geschwister, dann entsteht immer eine Gesetzlichkeit, weil wir das Wort Gottes verlassen und ein Gesetz entwickeln. Eine Gesetzlichkeit bedeutet immer zum Wort Gottes etwas hinzufügen. Oder es gibt eine andere Situation, dem Wort Gottes etwas hinwegnehmen, etwas hinweglassen. Und wenn das passiert, dann passiert eine Anarchie, eine Gesetzlosigkeit. Und das sehen wir dann auch, dass diese Menschen die Ansage Jesu komplett verschieben und stellen ihre eigene Ansage in die Mitte und sagen, das ist der Strahl, an dem sich jedes auszurichten hat. Nämlich, da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Und das gilt. Das ist der Strahl. Ja, was hat das denn zur Folge? Die Folge hat das, dass man entweder zu diesem Satz etwas dazu nehmen kann oder dazu tun kann oder dass die Worte Jesu unterlassen werden. Denn, und das bedeutet ja auch in dem Fall, dass die Worte Gottes, also immer gelb, Jesus spricht zu ihm, steht auf, nimm dein Bett, dass sie nicht richtig sind. Das ist die Folge daraus. Aber wenn das passiert, Geschwister, wenn wir dem Wort Gottes etwas wegnehmen oder hinzufügen, da passiert auch Folgendes, da passiert auch in dem Text, das muss man nur genau lesen, und da passiert Folgendes, Jesus antwortete und sprach, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und jetzt, nachdem sie etwas hinzugefügt haben, werden sie etwas wegnehmen und da kommt die Gesetzlosigkeit. Und da lesen wir, darum trachten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Dem Wort Gottes etwas hinwegnehmen bedeutet Gesetzlosigkeit. Ab diesem Text, Geschwister, beginnt im Johannesevangelium die Verfolgung Jesu. Jesus hat mit einer Frau am Brunnen gesprochen, Jesus hat den Tempel gereinigt, Jesus hat mit einem Theologieprofessor gesprochen, war alles in Ordnung. Aber jetzt, wo er behauptet, Gottes Sohn zu sein und Gott zu sein, das ist etwas, was gar nicht geht. Und ab hier beginnt eigentlich, setzt die Gottlosigkeit, also die Anarchie, der totale Liberalismus, es geht los, wir müssen ihn beiseite schaffen. Also immer dann, Geschwister, wenn wir etwas dem Wort Gottes hinzufügen wollen, entsteht eine Gesetzmäßigkeit, ein Gesetz, den wir höher priorisieren als das Wort Gottes. Aber das führt zwangsweise dazu, dass wir es gar nicht merken, wie wir dem Wort Gottes etwas hinauslassen, das Wort Gottes, und gar nicht mehr für uns gelten lassen. Und dann entstehen katastrophale Geschichten. Ich möchte zwei Beispiele bringen. Eins vielleicht ganz aktuell, das in ganzen Medien rumgeht. Jetzt nicht mehr, aber vor kurzem ging das. Wenn wir dem Wort Gottes etwas hinweglassen, dass zum Beispiel Christen, die in einem christlichen Amt stehen, Christen, die ein also männliche Christen, die in einem Amt stehen, die Prediger sind, die einfach im Reiche Gottes unterwegs sind, wenn sie nicht heiraten dürfen, dass wir sagen, das ist bewusst aus der Bibel genommen worden, das ist verboten, Menschen zu heiraten, die ein Amt führen, und das mit der Bibel belegen, dann führt das im Leben, in der Praxis dazu, dass Menschen missbraucht werden. Ich glaube, das braucht man gar nicht weiter erläutern. Wir wissen das aus den vergangenen Tagen, dass es eindeutig klar ist. Immer dann, wenn wir Sachen aus der Bibel herausnehmen, denn als Gott Menschen geschaffen hat, er hat sie geschaffen als Mann und Frau, da gab es noch gar keine Ämter. Er hat sie geschaffen als Mann und Frau. Und immer dann, wenn wir aus der Bibel etwas herausnehmen und unsere Autorität darüber stellen, entsteht genau das. Es gibt Gesetzlosigkeit, und diese Gesetzlosigkeit ist in vielen Familien, in vielen Völkern ist gerade sichtbar. Und das machen wir, die wir Christen uns nennen. Das andere Beispiel ist, wenn Menschen glauben, dass Menschen zum Glauben kommen, weil sie Gott suchen. Wobei die Bibel sagt, Gott, es hat noch nie einer nach Gott gesucht. Wir werden das gleich im Text sehen, was Jesus dazu sagt. Es gibt Menschen, die glauben, sie haben Gott gesucht. Sie haben Gott gefunden und sie haben auch Gott dazu bewegt, dass er sie lieb hat und ihn vergibt. Geschwister, das mag noch sehr fromm klingen, aber das ist eine pure Blasphemie. Ja? Das Alte Testament und das Neue Testament beginnt immer mit Gott. Und in der wahren Theologie ist immer Gott zuerst. Auch hier, auch Jesus in seiner Antwort, ist immer Gott zuerst. Er beginnt nicht mit sich selber, sondern mit dem Vater. Und das ist eine wahre Blasphemie, weil wir meinen, wir haben Gott gefunden und wir haben Gott gesucht. Ja, das ist total falsch. Diese Menschen kommen in die Gemeinde und dann dreht das alles um diese Menschen. Ja, wie meine auch, die Sonne dreht sich um die Erde. So ungefähr verhält sich das dann auch. Und Jesus muss zu diesem Sachverhalten begegnen. Er musste darauf eine Antwort liefern, denn der Text, in dem wir heute studieren wollen, heißt, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen. Also das ist seine Antwort. Die Frage ist, wer bist du, so wie das mir mal gestellt worden ist, musste auch Jesus mal begegnen. Und Jesus antwortet auf diese Frage. Da antwortete Jesus und sprach, so beginnt eigentlich der Satz. Und ich fasse das zusammen, die ganze Antwort, die wir gelesen haben. Er sagte, ich bin Gottes Sohn, ich bin euer Gott. Das ist die Antwort, die er liefert, in diesen 11 Versen. Ich bin Gottes Sohn, ich bin euer Gott. Danach aber war ein Fest der Juden und Jesus zog die ersten 5 Verse hinauf nach Jerusalem. Das war der Anfang, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Also er hebt den Vater hervor, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht die lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern hat das Gericht, alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Ich habe das ganz kurz zusammengefasst. Er sagt, Jesus ist Gott, ich bin Gott, sagt Jesus, weil ich Gottes Werke tue. Das ist eine Argumentation. Er musste antworten, wer bist du, Jesus? Das ist die Frage. Er hat den Anspruch erhoben, in Vers 18 Gott zu sein. Und jetzt haben die Schriftgelehrten, die Menschen, die ein Schrift kennen, mussten dann auch, wollten wissen, wer ist er? Und er sagt, ich bin Gott, weil ich Gottes Werke tue. Ich bin Gott, weil ich Gottes Pläne kenne. Er sagt, der Vater wird ihm noch größere Werke zeigen. Und dann sagt er, ich bin Gott, weil ich Gottes Kraft habe. In Vers 21 sieht man es eindeutig. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Ja, er wirkt mit Gottes Kraft. Er ist Gott deswegen, weil er Gottes Autorität hat. Das lesen wir in Vers 22. Denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er hat Gottes Autorität. Gott sagt, du wirst alles richten. Und das ist die Antwort Jesus auf diese Frage, wer bist du? Und dann ist es ist ihm gebührt die Ehre. Er sagt, damit alle die Sohn ehren, wie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, dann ehrt den Vater nicht. Jesus sagt, ich bin Gott. Wer bist du, Jesus? Ich bin Gottes Sohn, ich bin euer Gott. Weil ich Gottes Werke tue, weil ich Gottes Kraft habe, weil ich Gottes Autorität habe und weil auch die Ehre Gottes mir gebührt. deswegen bin ich euer Gott. Und jetzt kommt es im weiteren Text, da zeigt Jesus, warum das so ist. Weil sein Wort Gewicht hat, weil sein Wort Kraft hat, weil sein Wort Leben hat. In Versen 24 bis 27 werden wir lesen, was sein Wort bewirkt. Da lesen wir, Jesus, jetzt ist die Stunde, auf Jesus zu hören, weil er Gott ist. Weil er Gott ist, ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, auf Jesus zu hören. Das lesen wir ab Vers 24. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, also es kommt darauf, nicht nur auf ihn ein Wort, sondern auf sein Wort. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, und die Frage ist, warum, wann kommt die Stunde? Und die Antwort ist, und ist jetzt schon. Das heißt jetzt schon, zu der Zeit Jesu. Natürlich war das nicht so einfach. In Kapitel 7, Vers 57 werden wir lesen, dass der Heilige Geist noch nicht offenbart war, weil Jesus noch nicht gekreuzigt war. Aber die Stunde war damals schon zu der Anwesenheit Jesu eingeläutet, die war schon gegeben. Und deswegen sagte Jesus, es kommt die Stunde uns jetzt schon, wo es Zeit ist, auf Jesus zu hören. Wir leben also in einer Zeit, wo Jesus zu uns spricht. Eine Zeit, in der er zu uns kommuniziert. Ja? Gott ist aus seiner Ewigkeit herausgetreten, hat uns aufgesucht und hat das Dialog begonnen. Und er spricht zu uns. Und seine Worte, sagt er, derjenige, der sie hört und glaubt dem, der ihn gesandt hat, der hat das ewige Leben. Seine Worte haben Autorität. Sein Wort bringt Leben, lesen wir in Vers 24. Seine Worte erreichen die Toten. Und wir sind tot gewesen. Wir lesen in Epheser, das möchte ich, dass ihr vielleicht mal mit aufschlägt, Epheser Kapitel 2, Vers 5. Da sagt uns Paulus sehr eindeutig, auch uns, die wir tot waren in den Sünden mit Christus, lebendig gemacht. Wir waren tot. Sie können mal den folgenden Experiment machen, wenn Sie das nicht glauben. Das ist eine Veranstaltung jetzt. Gehen Sie mal zu Ihren Lieben, die Sie verloren haben, die aus diesem Leben gegangen sind. Mein Vater ist dieses Jahr verstorben. Ich kann zum Friedhof gehen, ich kann ihn rufen, so viel ich will. Er ist tot. Tot heißt abwesend von dieser Erde, aber lebendig, der ist beim Herrn. Ich kann ihn rufen, so viel ich will, da geschieht nichts mehr. So waren wir tot in unseren Übertretungen und Sünden. Da gab es kein Funke, da gab es keine Hoffnung, da gab es kein Lebensanzeichen. Tod ist tot. Wissen Sie, wenn der Tod antritt, wenn ein Todesflecken anstehen, wenn das Blut nicht mehr zirkuliert und die Flecken und das Blut nach unten kommt, wenn der Mensch unten liegt und dann entstehen unten die Todesflecken. Das konnte ich bei meinem Vater dieses Jahr deutlich sehen. Da tritt Tod ein. Da ist kein Lebensfunke, da ist nur noch Zersetzung. Und so waren wir. Unsere Sünden haben uns zersetzt, sie haben uns vernichtet. Wir waren tot, da gab es keine Hoffnung für uns. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus zu diesen Toten in der Lage ist zu reden. Und er redet und sein Wort macht uns lebendig. Sein Wort ist das Wort, das in der Lage ist, uns weg von der Sünde hin zum Leben zu wenden. Und deswegen ist das Wort, was die Macht hat, uns aus der Hölle ins Licht, in die Zukunft zu bringen mit dem Vater. Das ist das Wort, was uns vom Gericht befreit. Das ist das Wort, weil es Jesus ist. Auf sein Wort kommt es drauf an. Sein Wort erreicht die Toten. Denn Jesus ist das Leben. Das ist die Begründung. In Vers 26 lesen wir, denn, und mit denn beginnt immer die Begründung. Ja? Denn, wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Er kann nur deswegen die Toten erreichen, Menschen, die in Sünde verloren gehen, weil er das Leben ist in sich selber. Und dieses lebendige Wort ist in der Lage, hat die Kraft, hat die Power, uns zu verändern. Das ist Jesus. Jetzt ist die Stunde, auf Jesus zu hören. Es ist unser Auftrag, es ist Ihr Lebensauftrag, es ist mein Lebensauftrag, auf Jesus zu hören. Er sagt uns, er hat uns etwas zu sagen, bevor wir dann, wie wir weiter lesen werden, im Gericht stehen werden und das hören müssen, was er uns zu sagen hat. Das ist der Unterschied. Jetzt ist die Stunde, wo Jesus das Leben verkündigen möchte. Denn Jesus hat Vollmacht, Gericht zu üben. Das lesen wir in Vers 27a. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Er hat Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten. Er wird Gericht halten. Das Wort, was uns heute vom Gericht befreit, wird uns später, wenn wir darauf horchen und gehorchen, wird uns später im Gericht, von seinem Gericht befreien. Und das gleiche Wort, wenn wir in der Stunde, in der wir hören müssen auf Jesus, vom Wort des Lebens, vom Wort des Glaubens, an das gleiche Wort wird uns später verurteilen. Es wird uns nicht verurteilen, weil wir so böse waren. Es wird uns nicht verurteilen, weil wir etwas getan haben, was nicht gut war. Es wird uns verurteilen, weil wir das Opfer Jesu Christi am Kreuz nicht gefolgt und geglaubt haben. Die Menschen kommen nicht in der Hölle, weil sie schlecht sind. Die Menschen kommen in der Hölle, weil sie auf das Wort Jesu nie gehorcht haben. Das ist das Fatale, was wir oft als Glauben so mittragen. Das wird Jesus im Kapitel 17 auch sehr deutlich erläutern. Das ewige Leben, Sohn Gottes, haben sie abgestoßen. Und deswegen werden Menschen auch dort landen. Entschuldigen Sie, dass diese Botschaft auf diese harten Weise vor der gute Botschaft erst kommt. Ich bin immer der Vorzug, dass man erst die gute Botschaft und dann die schlechte Konsequenzen. Aber das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass das Wort Jesu Christi, das uns vom Gericht befreit, wenn wir nicht drauf hören, dieses Wort wird uns richten. Und Jesus sagt, wer bin ich? Ich sage euch, wer. Mein Wort bringt Leben. Jesus hat die Vollmacht. Und warum hat sein Wort Leben? Da müssen wir uns den Propheten Daniel bemühen, denn dort ist eine Offenbarung gegeben, die uns hilft, das zu verstehen. Im Kapitel 7, Vers 13 bis 14 lesen wir, ich sah, das ist der Daniel mit ich gemeint, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und sehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn und gelang zu dem, der uralt war und wurde von ihm gebracht. Da gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Menschensohn ist nicht ein Sohn des Menschen, vom Menschen abstammend, sondern Menschensohn ist ein Titel, das heute uns klar werden lässt, dass es eine Fleischwerdung ist. Es ist ein Titel. Dieser Menschensohn ist derjenige, wie die Bibel uns sagt, er hat die Macht bekommen, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Das ist Menschensohn. Und er wurde zum Propheten Daniel ganz deutlich dargestellt, wer Menschensohn ist. Und Jesus sagt, ich bin dieser. Ich bin dieser Menschensohn. Ich bin derjenige, der das Recht hat, die Anbetung aller Völker, aller Sprachen zu bekommen. Ich bin dieser. Alle Menschen, mein Reich vergeht nie. Ich habe die Macht. Wer bin ich? Ich bin euer Gott. Ich bin Gottes Sohn. Und das ist das, was Jesus zu uns heute sagt. Er sagt, dass sein Reich nie vergeht und er die Macht hat. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er spricht nur, er erklärt uns nur etwas von seinem DNA. Wer er wirklich ist. Das, was wir hier lesen, ist etwas von seinem DNA. Wenn heute mir jemand anzweifeln würde, dass ich nicht der Sohn bin von Andreas Fort, ich würde gar nicht laut unterhalten. Ich würde einfach sagen, nimm unser DNA und da wirst du sehen, wir sind Vater und Sohn. Und genau das macht Jesus hier. Er sagt, meine DNA, das, was ich bin, was ich sage, ist Gott, ist Vater. Und dann kommen die Verse im Verse 28 bis 30. Da lesen wir von einer anderen Stunde. Und diese Stunde, ich habe es nicht eingeblendet, tut mir leid, Geschwister. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit, das zu lesen, dann blätter ich weiter. Nein, das bleibt da stehen. Und dann kommt eine andere Stunde. Es kommt eine andere Stunde, wo es keine Gnade mehr gegenwärtig sein wird, wo es kein Glauben mehr möglich sein wird. Es kommt eine Stunde, wo es keine Hinwendung zu Gott mehr sein möglich wird. Diese Stunde ist eine Stunde, wo man das erntet, was man hier auf Erden gesät hat. Das wird die Stunde sein. Und Jesus sagt hier Folgendes, es im Verse 28 bis 30, ich wundere mich, dass der Text mir das nicht sagt, aber ich bin noch im Daniel, So,
Verse 28 bis 30, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es kommt die Stunde, sagt Jesus, es kommt die Stunde, es werden alle seine Stimme hören. Heute hast du die Wahl, die Stimme auszublenden. Heute haben sie die Wahl, zu sagen, ich will das gar nicht hören. Ich will nicht hören, was die Bibel mir sagt. Ich will nicht hören, was meine Geschwister sagen, was meine Eltern sagen. Ich will nicht hören, was meine Gemeinde mir sagt. Ich will das alles nicht. Das ist heute ihre Entscheidung. Das haben sie. Aber es kommt die Stunde, da wird das nicht mehr möglich sein. Da werden sie, Gott und ich, sie und ich, werden Gott nicht mehr ausblenden können. Und da sagt Jesus, es werden alle seine Stimme hören, alle. Und das ist die Macht, die so absolut, das Wort alle ist so absolut. Man kann vor ihm nicht verschwinden. Es werden alle seine Stimme hören, sagt Jesus hier. Und die in Gräber seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben. Das werden nicht nur hören, sondern die werden auch folgen. Die werden seinen Worten folgen. Er wird sprechen und sie werden folgen. Heute ist es so, dass Jesus seine Worte spricht. Er spricht hier im Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, dann geschieht was. Heute erwartet er die Folge von uns, der Glaube. Er sagt, vertrau mir, lass dich auf mich drauf ein. Er erwartet diese Folge. Aber dann wird man folgen, ob sie wollen oder nicht. Sie werden folgen. Ich werde folgen. Ich werde aufstehen und genau das tun, was er sagt. Und es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen nach links, nach rechts. Ich werde kein Wort, etwas zu seinem Wort hinzufügen und ich werde auch nichts von seinem Wort hinwegnehmen. Nichts. Ich werde exakt genau das tun, was sein Wort sagt. Und ich werde hervorgehen. Und sie werden hervorgehen. Und dann sagt uns die Schrift zur Auferstehung des Lebens. Die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt eine Offenbarung. Diese Offenbarung wird kommen und da werden wir einmal transparent aufleuchten. Das, was wir wirklich sind, unser Wesen. Und Jesus sagt das. Jesus sagt das zu denen. Ihr wollt wissen, wer ich bin? Ich bin derjenige, der euer Schicksal in der Hand hält. Jetzt habt ihr die Zeit, über mich zu urteilen. Es kommt die Zeit, da werde ich urteilen. Das sagt Jesus. Und dann kommt der letzte Vers. Denn es kommt die Stunde, weil Jesus den Willen des Vaters sucht. Und ich glaube, das ist ein Motivierende für uns, was wir mitnehmen können. Der Text geht genauso los, wie er aufhört. Er geht los mit der Suche nach dem Willen des Vaters. Jesus sagt, ich bin eigentlich nur derjenige, der den Willen des Vaters sucht. Den Willen des Vaters suchen. Das ist, glaube ich, eine gute Anwendung für uns. Obwohl ich Gott bin, suche ich hier auf der Erde den Willen des Vaters. Und der Wille des Vaters ist, dass ich euch rette. Der Wille des Vaters ist, dass er mich anerkennt. Bin ich euer Gott? Dass hier sagt, am Ende, persönlich, dass das persönlich für dich was gilt. Und wenn wir heute zuhören, dann müssen wir die Frage auch beantworten, genau wie Jesus, wer bin ich, wer ist Gott für mich? Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn, ich bin euer Gott. Aber wäre das doch nicht klasse, wenn wir sagen würden, du bist Gottes Sohn, du bist mein Gott? Wenn wir es persönlich machen würden, du bist mein Gott. Und das ist genau das, was für Jesus gekommen ist, mein Gott zu werden. Er möchte mein Gott werden. Geschwister, ich habe ihm nichts vorzubringen, ich habe ihm auch nichts vorzuweisen. Ich muss mich nicht bei ihm beweisen. Ich muss nicht erst besser werden, damit ich angenommen werde. Er will einfach nur, dass ich den Willen äußere, ich möchte, dass du mein Gott wirst. Und deswegen ist er gekommen. Diese Menschen haben es nicht verstanden. Die haben sich aufgeregt, weil er so ein Mensch, der gesund war, geworden war, nach 38 Jahren so eine Mart trägt, so aus ein bisschen Stroh. Die haben sich darüber aufgeregt, dass ihre Gesetze misshandelt worden sind, gebrochen wurden. Darüber haben sie aufgeregt. Die haben sich darüber aufgeregt, dass Gott in diese Welt gekommen ist und plötzlich ihre Herrscher Ordnung in Frage stellt. Darüber reden sie hier gerade auf. Und Gott sagt, ich will dein Gott werden. Nicht aufregen, annehmen. Nicht aufregen, annehmen. Jesus möchte das unser Gott sein. Auch wir sind Kinder Gottes. Wir werden die Brüder Jesu Christi genannt in der Bibel, im Hebräerbrief. Wir können seine Werke tun. Wir kennen zum Teil seine Pläne. Nicht alle, aber wir kennen zum Teil seine Pläne. Wir haben auch seine Autorität. Natürlich nicht die er hat, aber wir haben seine Autorität. Wir können niemals seine Ehre teilen. Alle Ehre gebührt ihm. Wir haben seine Autorität, wir können seine Werke tun, wir können seinen Willen tun, wir kennen seine Pläne, aber wir können niemals seine Ehre teilen. Alles, was unser Leben hervorbringt, Gutes, ihm gebührt die Ehre. Und das ist eine gute Einstellung für uns als Kinder Gottes. Heute ist die Stunde, Jesu in meinem Leben Gott werden zu lassen. Gott werden zu lassen. Und das nicht nur im Sinne der Erlösung, dass ich einmal Kind geworden bin, sondern im Sinne der Herrschaft in meinem Leben, im Sinne des Glaubens Gehorsam. Und das ist eine ganz andere Übung. Gott werden zu lassen in meinen Entscheidungen. Gott werden zu lassen in meinem Geld. Das ist eine ganz andere Übung. Und genau das. Viele lagern Gott einfach aus. Er soll mich retten und dann kann ich schon selber mit meinem Leben umgehen. Aber wenn er uns gerettet hat, sind wir sein Eigentum. Und wenn wir sein Eigentum sind, hat er das Recht über uns. Also möchte ich einfach uns motivieren, darüber nachdenken, wie ist das denn, wie beantworte ich diese Frage? Wer ist Jesus? Er antwortete und sprach, du bist Gottes Sohn. Du bist mein Gott oder ein Gott? Ich wünsche, dass wir das personalisieren können. Und ich wünsche so sehr, dass das wirklich so ist, dass wir so oft meinen. Dass das Reden Gottes in unser Leben jetzt schon spricht, dann verändert es uns. Es verändert unser Leben. Das Reden Gottes verändert das Leben. Und ich glaube nicht, dass wir Gottes Wort verändern oder entnehmen oder zusätzlich ergänzen können. Immer das, wenn wir das tun, privat in meinem Leben oder auch in einer Gemeinschaft, immer wenn wir Gottes Wort ergänzen oder etwas herablassen, dann entsteht Gesetzlosigkeit oder Anarchie. Es entsteht auch, oder vielmehr eine Gesetzgebung, wie das bei den Pharisäern war. Und wir leben damit dann. Geschwister, Jesus kam, um angenommen zu werden. Und wir brauchen nichts anderes als einfach das kindliche Gebet, Herr, ich möchte, dass du mein Herr wirst. Das ist keine Show, das ist eine ehrliche Antwort. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte, dass du jetzt das Sagen hast, nicht wenn ich auferstehe und vor dir stehe. Ich möchte, dass du jetzt das Sagen hast. Jetzt in meinem Leben, hier und jetzt. Ich möchte, dass mein Leben, wenn dein Wort Leben bringt, dann möchte ich, dass es dein Leben in meinem Leben ankommt. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum so wenig Leben entsteht in unseren Gemeinschaften, in unserem Leben? Ja, es ist nicht deswegen, weil wir das Wort nicht kennen. Weil wir das Wort nicht zulassen, wirken zu lassen. Ja, das ist hier, aber noch nicht hier. Und das ist diese Strecke, ist oft die längste Strecke der Welt. Ich rede von mir, es dauert manchmal. Ich kenne viel von Gott, aber das ist auch die Frage zu sagen, Herr, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Du hast das Sagen über mein Leben. Das ist eine Nummer. Ja, das ist eine Nummer. Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, plötzlich alles zu verlassen und zu fahren und etwas zu tun, Entscheidungen, die komplett gegen Ihren Verstand sprechen, aber wo Sie merken, Gott will das. Das sind die Momente, wo es darauf ankommt, zu erleben, ist Gott mein Gott. Und ich wünsche, dass wir in diesem kleinen Kind nicht einfach ein Baby sehen, sondern einen Gott, der Anspruch stellt und sagt, ich möchte dein Gott sein. Und jetzt lade ich Sie ein, in Gebeten genau auf diese Frage zu antworten. Wir beten zusammen. Lieber Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zeigst, wer du wirklich bist. Du sagst uns in deinem Wort, dass du, Herr, deinen Sohn auf den Weg gemacht hast, damit er uns erzählt, wer du wirklich bist. Du hast als Vater deine Verpflichtung wahrgenommen und hast dich offenbart in deinen Sohn Jesus Christus. Und das liegt an uns, ob wir daran glauben. Und wir danken dir, Vater, von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der in der Lage ist, unser Leben mit uns mitzugehen, uns zu suchen und zu gewinnen. Danke dir für unseren Heiland, für deinen Sohn. Er ist der Wahrhaftige, er ist das Ebenbild, er ist die Abglanz deiner Herrlichkeit, er ist derjenige, der die ganze Welt mit seinem kräftigen Wort trägt. Das ist dein Sohn und das ist unser Herr, das ist mein Herr. Und dafür danke ich dir, dass wir im Glauben auf eine einfache Art und Weise darauf reagieren können. Wir tun es nicht, Vater, weil wir so schlau sind. Wir tun es nicht, weil wir so gut sind. Wir tun es, Herr, weil du uns die Augen aufgemacht hast und weil du uns zum Kreuze gebracht hast und weil du uns überführt hast unserer Sünde und weil du uns gezeigt hast, dass wir ohne dich verloren gehen. Und das ist deine Gnade. Danke, dass deine Gnade nicht nur ein Wort vom Kreuz ist, sondern ein Wort der Kraft und der Macht. Ein Wort, das in der Lage ist, Menschen zu zeigen, dass sie ohne dich verloren gehen, Herr. Sie ist die Kraft, die uns Augen öffnet, die uns auf dem Toten zum Leben erweckt. Danke dafür. Und danke, Herr, dass diese Worte der Gnade deine Worte sind. Sie sprechen in mein Leben, in unser Leben hinein. Wir danken dir für diese Weihnachtsbotschaft. Wir danken, dass du da bist. Und wir beten, Herr, dass diese Botschaft uns berührt. Du möchtest uns regieren, Herr. Du möchtest mein Leben regieren, das Leben meiner Familie, Vater, unserer Gemeinde. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Deine Worte bringen Leben. Hilf uns wirklich im Vertrauen auf diese Worte sich einzulassen. Danke, Vater. Amen.